Ihr seid bei Geschmackssache, dem neuen Podcast von Tryfoods.
Hallo liebe Geschmacksbegeisterte und Food-Interessierte. Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Geschmackssache, dem Podcast von Tryfoods. Und heute widme ich mich dem amerikanischen Whisky. Manchmal wird auch gleichgesetzt mit Bourbon, aber wir wollen heute ein bisschen darüber sprechen, dass das nicht gleich ist, sondern es auch noch unterschiedliche Stile dort gibt. Ja, warum? Warum gerade amerikanischer Whisky? Zum einen habe ich vor kurzer Zeit ein Paket bekommen von einem deutschen Importeur für hochwertige amerikanische Whiskys, die ich durchprobieren durfte, und da habe ich natürlich nicht Nein gesagt, und ich muss wirklich sagen, dass ich mich über die Zeit da wirklich reingetrunken habe. Die ersten Schlucke, da war ich noch nicht so begeistert, aber mehr und mehr habe ich jetzt auch für mich den Geschmack gefunden. Und gleichzeitig habe ich eine sehr persönliche Beziehung zu den USA, da ich dort fast 6 Jahre gelebt habe, so Ende der 90er, Anfang der Nullerjahre. Und obwohl ich damals schon so in der Bar- und Restaurantszene unterwegs war, spielte der Whisky dort, der amerikanische Whisky, auch keine so große Rolle. Ich habe in Boston gelebt und war auch in einigen guten Bars und habe zum Beispiel auch zu meinem Abschied in Boston von meinem ehemaligen Professor eine tolle Flasche bekommen, aber eben auch nicht einen amerikanischen Whisky, sondern einen sehr, sehr guten Tequila. Also viele andere Spirituosen waren zu der Zeit aus meiner Sicht da fast angesagt in den USA. Aber nicht nur in den USA hat der amerikanische Whisky, der Bourbon, der Rye, in den letzten Jahren eine Renaissance erfahren, sondern auch weltweit. Und deswegen ist es ein total spannendes Thema, weil da gerade sehr, sehr viel passiert. Und darüber möchte ich heute mit meinem Gast sprechen. Und zwar mit Thomas Domenik. Und Thomas wird mir gleich aus Österreich zugeschaltet sein, wo er die Corona-Zeit verbringt. Thomas ist Weinakademiker, Spirituosenkenner, Barmann, Autor. Er hat viel, viel gemacht. Zuletzt in Freiburg in der One-Trick-Pony-Bar gearbeitet, hat ein ausführliches Buch über Whisky geschrieben, arbeitet zurzeit an einem anderen Spirituosenbuch, nämlich über das Thema Cognac. Also dieser Mann ist tief in der Spirituosen-Szene verankert, weiß sehr viel, und ich freue mich, heute mit ihm über das Thema amerikanische Whiskys sprechen zu können. So, ich freue mich heute sehr darauf, mit Thomas Domenik zu sprechen über das Thema Bourbon. Thomas, schön, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ja, sehr gerne, Jörn.
Wie du schon gesagt hast, du sitzt am wunderschönen Weißen See in Kärnten.
Das ist richtig. Das ist der Ort, wo ich aufgewachsen bin und wo ich jetzt mal den Sommer verbringe.
Auch ein Glas Bourbon in der Hand?
Jetzt am Nachmittag
mit
nicht.
Blick auf den See.
Am Nachmittag nicht gerade. Blick am See ist auch nicht. Man muss natürlich schauen, wo die Internetverbindung dementsprechend ist. Also das geht leider nicht. Wetter ist trotzdem schön. Also wenn wir jetzt hier durch sind, gehe ich dann raus und gehe ich mal nach runter eine Runde schwimmen.
Super. Ja, also wir beide wollen ein bisschen heute über das Thema amerikanische Whiskys sprechen. Thomas, du hast ein Buch geschrieben, über 400 Seiten, hast dich sehr, sehr stark damit beschäftigt. Ich meine, 400 Seiten, da braucht man ja schon eine gewisse Faszination. Also wie bist du da zum Thema gekommen und was interessiert dich oder fasziniert dich an amerikanischen Whisky?
Also alles zusammen hat das ganze Projekt 3 Jahre gedauert. Beginn habe ich natürlich gehofft, dass das schneller vonstatten geht, aber mir ging es darum, halt wirklich ein Standardwerk zum Thema zu schreiben, um zu sagen, was macht den amerikanischen Whisky aus? Und in der Tatsache war die Ursache, dass mein Studium, ich habe den WCT-Studium gemacht, den Level 4, das ist ein Diplom in Wines and Spirits, heißt das, und das ist eine mehrjährige Ausbildung, und damals war meine Abschlussarbeit über ein Spezialthema vom amerikanischen Whisky. Dort habe ich dann diesen Whisky-Stil lieben gelernt, und bei mir auch noch in Kombination als Bartender arbeite ich sowieso sehr viel mit Bourbon, Rye und Tennessee Whisky, und demnach haben wir geschaut und es gab halt nichts Adäquates auf Deutsch, und dann haben wir mit befreundeten Barleuten gesprochen und die haben gesagt, hey, willst du nicht vielleicht die Arbeit publizieren? Dann habe ich gesagt, ja, das mache ich. Und diese Abschlussarbeit ist dann 500 Mal verkauft worden in kurzer Zeit. Und daraufhin habe ich gesagt, jö, da ist irgendwie ein Markt da und ein Interesse da, ein Buch vielleicht zu machen. Und dann habe ich eben 3 Jahre dran gearbeitet.
Und du sagtest ja, du hast das lieben gelernt während deiner Ausbildung. Was denn genau magst du an dem Thema amerikanischen Whisky oder was fasziniert dich daran?
Der amerikanische Whisky ist weniger prätentiös als andere Spirituosenkategorien. Es ist nicht so ernst, das Thema. Ich arbeite ja viel auf Whisky-Messen und dann hat man es oft wirklich mit so, sage ich jetzt mal, Whisky-Fanatics zu tun. Die sagen, ein Whisky muss so und so gemacht werden, darf nur aus der und der Region kommen und muss so und so getrunken werden. Und das hat man in Amerika halt so gut wie gar nicht. Also es gibt da nicht so diese Ideologie, dass man sagt, der Whisky muss in diesem Glas sein, ohne oft maximal eine Wasserbeigabe, bloß nicht auf Eis. Und wer es in Cocktails reinschüttet, der ist sowieso des Teufels. Das gibt's dort überall, überhaupt nicht. Und das hat ihn eigentlich immer sympathisch gemacht, weil er auch so ein bisschen ein Underdog ist in der Spirituosenbranche. Deswegen wollte ich das zum Ausdruck bringen mit dem Begriff ein Bekenntnis zum, weil sich zu etwas zu bekennen, wo halt viele andere sagen, das ist nichts Besonderes, das war so ein bisschen mein Zugang zu dem Ganzen.
Ja, wir wollen ja gerne noch ein bisschen sprechen, gerade eben so ein bisschen diese Underdog, sagtest du schon, gegenüber dem Scotch. Aber vorher, lass uns doch vielleicht mal ganz kurz auch für die Hörer zusammenfassen. Wir haben ja schon ein paar Begriffe hier benutzt. Wir haben, klar, Whisky, amerikanische Whisky gesagt, wir haben Bourbon gesagt, wir haben Rye schon benutzt. Gib uns doch mal einen ganz kurzen Überblick, wenn wir darüber diese Sachen sprechen. Was ist das eigentlich?
Also Whisky an sich ist ein Destillat aus einer Getreidemeische, kann auf der ganzen Welt hergestellt werden und wird es auch. Und das Wichtige ist, dass dieses Getreidedestillat anschließend in Fässern reift. Und im Falle vom amerikanischen Whisky haben wir eine Getreidemischung. Wir haben ja vorher schon den Rye Whisky angesprochen gehabt und da haben wir eine Getreidemischung von mindestens 51% Roggenanteil. Der Rest kann anderes Getreide sein, ist meistens Mais oder gemälzte Gerste. Und bei dem Bourbon, der allerwichtigste Whisky-Stil in Amerika, da ist es halt mindestens 51% Maisanteil. Vorher gesagt, Whisky, Getreidemeische und anschließend in Fässern. Der zweite große Unterscheidungsmerkmal vom amerikanischen Whisky im Vergleich zum schottischen, irischen, japanischen, was auch immer Whisky, ist aber dann die Lagerung. Weil seit den 30er Jahren gibt es da eine Vorschrift, dass diese ausschließlich in neuen ausgekohlten Eichenholzfässern erfolgen darf. Das heißt, die Fässer dürfen nur einmal verwendet werden und das macht meines Erachtens mindestens 50% dieses Whiskys aus.
Ja, wir sprechen ja noch ein bisschen genau, was darüber auch geschmacklich das ausmacht. Lass uns nochmal zurückkommen jetzt zu dem Thema Scotch und Bourbon. Warum ist das so, dass der amerikanische Whisky so gegenüber gerade dem Scotch so ein Underdog ist und oft so ein bisschen minderwertig eher angesehen wird oder vielleicht, macht man gerne mal mit Cola, Bourbon, Cola, aber jetzt wirklich ernst zu nehmen, ist es wirklich nur ein Scotch. Woher kommt das?
Also da kann man jetzt mehrere Gründe natürlich anführen. Eines, was ich schon vorher erwähnt habe, dass schottische Whisky-Destillerien sehr viele Fans haben, im Sinne von so fanatische, sage ich jetzt mal im Positiven, so wie im Fußball, die halt ihren Whisky-Stil verteidigen in die Richtung und sagen, das ist genau wie Whisky sein soll. Das zweite ist natürlich das Thema, dass amerikanischer Whisky in Europa lange Zeit von zwei, drei großen Marken beeinflusst wurde oder die waren fast nur diese da. Das ist eben Jim Beam und Jack Daniels. Und die haben sich beide auf ein Segment konzentriert, wo es darum gegangen ist, einen günstigen Whisky für die Supermärkte und die ganz einfachen Gastronomien zur Verfügung zu stellen. Und daher ist noch oft, dass die Reputation vom amerikanischen Whisky noch hinterherhinkt. Das sind meine Hauptpunkte, sage ich jetzt mal, weil an und für sich der amerikanische Whisky, den gibt es schon seit mehreren 100 Jahren. Und ich sage jetzt, ein Whisky-Stil, der sich über mehrere 100 Jahre hält in dieser Größe und mit dieser Vielfalt, die müssen schon irgendwas richtig machen. Und da sind wir jetzt nicht nur im günstigen Bereich, wie halt eben die beiden angesprochenen Firmen, die aber genauso hochwertige Abfüllungen selbst haben. Die heißen dann halt anders. Die heißen dann zum Beispiel Booker's oder Knob Creek oder Daniel's Sinatra Select.
Ich habe natürlich dein Buch schon ein bisschen angelesen. Und eine Sache, die du auch da schreibst und was ich ganz interessant fand, ist so ein bisschen das Thema ja auch Geschichte und wie sehr auch die Geschichte immer
einen Einfluss darauf hat, wie man heute ein Getränk sieht. Und die Geschichte von Bourbon und amerikanischen Whisky ist ja wirklich auch so eine Achterbahnfahrt, so ein Rollercoaster-Ride, ne? Also wo es sehr viele Hochs und Tiefs gab. Vielleicht kannst du also zwei, drei Sachen mal zu sagen, was da so gerade in der Geschichte dich da auch interessiert.
Also am Anfang war Whisky ein lokal konsumiertes Getränk, also überall auf der Welt. Das heißt, es wurde von Landwirten als zusätzlicher Produkt am Hof gemacht. Es ging darum, um das Getreide, die Getreideernte zu konservieren. Und da wurde es halt eben einfach mal im Dorf so verwendet. Das hat jeder gebrannt. Darf sich jetzt das nicht vorstellen, dass die Leute das dann in Fässern gereift haben und dann mehrere Jahre gewartet haben. Das war einfach Getreidealkohol und gerade was da war. Mit der Industrialisierung und vor allem dann später mit der Eisenbahn wurde es dann zu einem Produkt, was im Land selbst verkauft wurde, beziehungsweise über die großen Hafenstädte. Das ist im Falle von Bourbon vor allem New Orleans wichtig. Das war damals eine der wichtigsten Handelsmetropolen der Welt. Wir reden jetzt hier vom 18. und 19. Jahrhundert. Und New Orleans hatte den großen Vorteil, dass es mit Flüssen erschlossen ist. Dass sowohl also über den Ohio River und den Mississippi River kommt man halt direkt zu New Orleans, wo man dann weiter mit dem Schiff übers Meer zum Beispiel an die amerikanische Ostküste fahren konnte. Und das hat dazu geführt, dass eben Tabak und Whisky als die zentralen Elemente von eben dieser Gegend Ohio, Kentucky, Tennessee, in dem Bereich Pennsylvania verkauft wurde. Weil das damals wesentlich einfacher war, als wir jetzt mit den Pferden, sage ich jetzt mal, über die Appalachen zurückzukommen. Mhm. Und der amerikanische Whisky war da ganz vorne. In Amerika kam dann aber die Bewegung der Prohibition oder Temperenzler. Das war eine wilde Mischung aus religiösen Leuten, aber auch aus Frauenaktivisten, die eben Wahlrecht haben wollten und zusätzlich halt auch die häusliche Gewalt und die durch Alkohol hervorgerufen wird, einzudämmen. Und zusätzlich noch Wirtschaftsunternehmen. Henry Ford war zum Beispiel einer der Befürworter von dem Ganzen. Und tatsächlich ist es dann dazu gekommen, dass die Prohibition eingeführt wurde in Amerika. Man nennt es auch das Noble Experiment, wo man einfach über 14 Jahre keinen Alkohol transportieren, keinen Alkohol verkaufen und keinen Alkohol produzieren durfte legal. So, das hat die ganze Industrie einmal zerschmettert. Danach, als es aufgehoben wurde von der Präsidentschaft der Theodore Roosevelt, hat man wieder ein bisschen Aufschwung gehabt, aber parallel gab es halt die Importware, vor allem aus Schottland und Kanada, die den Nerv der Leute getroffen hat. Und amerikanischer Whisky musste erstmal ausgereift werden, also es musste erstmal ein paar Jahre liegen bleiben. Zweiter Weltkrieg, genau dasselbe. Also da war jetzt die Prohibition so gemacht, dass alle Produzenten mussten für die Kriegszwecke Industriealkohol herstellen. Das heißt, da war wieder nicht an Qualität zu denken. Und als man danach wieder angefangen hat zu produzieren, stand der Korea-Konflikt vor der Tür, Nord- und Südkorea. Und dann hatte man gedacht, dass wieder irgendein großer Krieg ausbrechen würde mit amerikanischer Beteiligung. Und man hat eine total überproduziert und man hatte dann irgendwann mal so viel Whisky, die keiner mehr trinken wollte. Der Bourbon und amerikanische Whisky ist aus der Mode gekommen und wäre nicht der Export gewesen, der das ein bisschen aufgefangen hätte, vor allem in Japan, aber auch in Europa, dann wäre die Industrie damals schon zerstört gewesen. Wir reden jetzt von der Zeit, so Anfang der 90er Jahre, wo es dann nur mal ein Dutzend Destillerien gibt in einem Land in dieser Größe, wohingegen wir heute wieder von 1400, 1600 Destillerien, die Whisky produzieren, sprechen. Und das ist dieser Rollercoaster, diese Achterbahnfahrt, die du gerade jetzt eben angesprochen hast. Ja. Ich weiß, es ist jetzt ein bisschen in die Länge gezogen, aber es geht halt, wenn man so 100, 200 Jahre sich mal grob betrachtet, kriegt man fast gar nicht anders hin. Genau.
Ja, das ist wahrscheinlich auch anders. Ich weiß nicht, wie sehr du dich mit Schottland auskennst, aber wahrscheinlich ist es in Schottland nicht so krass auf und ab gegangen, ne? mit der Tradition und mit
dem. Also ich glaube, also ist definitiv auch auf und ab gegangen, sage ich jetzt mal. Also ich kann jetzt noch mehr von Irland sprechen, weil irischen Whisky ist so auch eines meiner, mein zweites Whisky-Steckenpferd. Der irische Whisky war um 1900 der meistverkaufte der Welt und dort waren halt die Themen Separation von United Kingdom, die amerikanische Prohibition, same topic, dann Hungerkrisen und auch hohe Steuern drauf. Und der irische Whisky war so, dass es nur mal 2 Destillerien im ganzen Land gibt. Der schottische Whisky nehmen wir jetzt nicht so wahr, dieses Auf und Ab, weil gerade er auf einer absoluten Hochwelle schwebt gerade, vor allem durch Asien, wo sehr viel, sehr hohe Nachfrage besteht. Aber der schottische Whisky war auch nicht immer nur das ganz oben, sage ich jetzt mal. In den letzten 100 Jahren kann man das schon sagen. Da hat aber vor allem halt auch diese Prohibition eine Rolle gespielt, weil sich Schottland bewusst positioniert hat, dass sie gesagt haben, sie haben kein Problem, den Whisky illegal in die USA zu schmuggeln. Das haben fast alle Produzenten gemacht, wohingegen die Iren das nicht gemacht haben. Das ist eben auch ein großer Unterschied. Aber in Bezug der letzten 100 Jahre kann man sagen, jetzt ist halt die Frage, wie es weitergeht. Das ist ja noch nicht gesichert, ob dieser Hype nach Whisky weiter bestehen bleibt. Aktuell ist er noch da, aber man muss ja immer skeptisch sein. Und das Problem ist natürlich, wenn ich ein gelagertes Produkt habe, was oft 10, 20 Jahre liegen muss und plötzlich die Nachfrage einbricht, dann hat man wieder diese Achterbahnfahrt. Es ist einfach ein sehr schwieriges Business. Also gereifte Spirituosen ist einfach etwas, was viel, viel schwieriger ist herzustellen und zu vermarkten als zum Beispiel klare Spirituosen wie Wodka oder Gin.
Oder Gin, genau. Also ich meine, das ist ja, ich habe mich mit dem Thema Gin sehr beschäftigt und ich glaube, es ist ja eben genau eine Sache, warum haben auch so viele Leute Gin-Firmen oder Brands und Sorten, Marken aufgemacht, weil es natürlich als Startup gerade ja auch schnell geht. Als Whisky ist ja echt blöd, wenn du da als Startup anfängst und erstmal 5 Jahre warten musst, bis du was verkaufen kannst.
Ist völlig richtig. Es ist ja auch jetzt bei den Mikrodestillerien in den USA, also wenn jemand jetzt eine neue Destillerie aufmacht, dann ist die Tendenz auch gegeben, dass man als erstes Mal versucht, auch klare Spirituosen zu verkaufen, weil man auf den Whisky selbst noch warten muss. Also Whisky muss in der Europäischen Union mindestens 3 Jahre in Holzfässern gereift sein. Und der typische Whisky-Geschmack entwickelt sich halt erst im Fass. Und demnach, um ein bisschen Cashflow wieder zurückbekommen, versuchen da natürlich auch viele, ihren eigenen Gin oder ihren eigenen White Whisky auf den Markt zu bekommen. Und beim Gin ist halt mittlerweile so, dass es überreizt ist, meines Erachtens.
Du sprachst ja auch gerade vorhin schon, dass die Landwirte, als sie damals angefangen haben, ne, man hat ja eine Spirituose daraus gemacht aus dem Getreide oder den Pflanzen, die man vor Ort hatte. Und bei Whisky reden wir ja vor allem über Kentucky und da ist ja ganz viel Mais. Du sagtest ja auch, ne, der Unterschied zwischen Bourbon und Rye ist, Bourbon ist immer 51% Mais. Und der Rye ist mindestens 51% Roggen. Ja, lasst uns doch mal ein bisschen jetzt darüber weitersprechen, welche Auswirkungen diese Rohstoffe haben. Ja, also lasst uns mal ein bisschen über Bourbon und Rye sprechen und wie schmeckt denn ein typischer Bourbon, wie schmeckt ein typischer Rye und warum schmecken die unterschiedlich?
Also die Getreidekombination ist in dem Fall der Unterschied, weil der Ausbau ist genau derselbe. Das heißt, sowohl Bourbon als auch Rye Whisky reifen in der Regel in denselben Fasstypen. Das ist meistens aus oder fast immer aus amerikanischer Weißeiche mit einer 200 Liter Volumen. Das heißt, da ändert sich eigentlich nicht viel. Der Unterschied ist dann wirklich die Getreidemischung. Und wir reden jetzt immer von mindestens. Das heißt, ich kann natürlich einen Rye Whisky haben, der 51% Roggen hat und der gerade mal Rye Whisky ist. Aber ich kann genauso einen 100%igen Rye Whisky haben. Roggen an sich ist ein schwieriger zu verarbeitendes Getreide und es ist etwas teuer. Warum ist es schwierig? Weil es manchmal zum Schäumen tendiert beim Einmeischen und dadurch braucht man mehr Überwachung, mehr Skills, mehr Techniken, um das zu verarbeiten. Vielleicht auch ein Grund, wieso größere Bourbon-Anzahl ist, als wir jetzt Rye Whisky haben. Und dem Rye Whisky, der gibt ja aber eine super spannende Würze und einen Biss und eine gewisse Direktheit. Wohingegen der Bourbon, finde ich, oft so ein bisschen mehr Ruhekissen in die Richtung ist, ein bisschen opulenter. Beim Bourbon haben wir aber genauso den Roggenanteil drinnen, wie wir auch beim Rye Whisky den Maisanteil haben. Das heißt, eine typische Kombination eines Bourbons wäre zum Beispiel so, sage ich jetzt mal, 75% Maisanteil, dann so 13% Roggenanteil und der Rest gemälzte Gerste. Das wäre so eine ganz typische Kombination. Und da funktioniert halt der Roggen als sogenanntes Flavor Grain, wo man dem Ganzen noch ein bisschen einen weiteren Kick gibt. Das heißt, Roggen alleine ist oft sehr direkt und deshalb auch in so gerührte Drinks super geeignet, wenn ich so an Manhattan oder an Old Fashioned denke, wohingegen der Bourbon ein bisschen entspannter, relaxter ist und für mich mehr in diese Sour Drinks super funktioniert, ein Whisky Sour zum Beispiel.
Also für mich stimmt das, für mich bedeutet Bourbon am meisten auch mal ein bisschen süßlicher und Roggen ein bisschen wieder würziger, wie du sagst. Kann man das so sagen, dass Bourbon meistens auch ein bisschen süßer ist?
Das kann man auch sagen, man kann das auch zum Weizen sagen. Es gibt ja auch Wheat Whisky, das ist dann mindestens 51% Weizen, beziehungsweise gibt es auch den sogenannten Wheated Bourbon. Der heißt genauso Bourbon, aber intern im Spiritosen-Fachjargon sagt man eben Wheated Bourbon. Das wäre eine Kombination aus Mais, Weizen und gemälzter Gerste. Die tendieren oft diese Süße, diese leicht nach Candied Fruits, heißt es auf Englisch, weiterzubringen. Und da ist der Hauptunterschied. Und die gemälzte Gerste gibt natürlich auch was bei. Das heißt, da kriegt man auch noch eine gewisse Tiefe, eine gewisse, manchmal auch durchs Melzen eine leichte Rauchigkeit, was auch immer. Es ist nichts Rauchiges, wie man das jetzt vom Inselscotch her kennt, von den Single Malt, aber es gibt einfach noch ein bisschen mehr. Und da macht es dann einen Unterschied, ob ich jetzt zum Beispiel nur 5% gemälzte Gerste nehme oder zum Beispiel gleich mal 15.
Ja, aber das ist, glaube ich, ne, wie du schon sagst, das Besondere an US-amerikanischen Whiskys, dieses Spiel, das man da hat mit den unterschiedlichen Getreidesorten. Und jeder hat wahrscheinlich da sein eigenes, jede Distillerie seine eigenen Rezepte, genau wie sie das, welche Mischverhältnisse und welche Sorten sie nehmen. Und das ist der große Unterschied, wie du schon sagtest, zum Scotch, ne, wo es ja eigentlich immer Gerste ist, ne, gemälzt oder Gerstenmalz, was genommen wird.
Beim Single Malt ist das so, dass nur gemälzte Gerste genommen wird, beim Grain Whisky, aber da gibt es jetzt, glaube ich, nur 7 Destillerien in Schottland, die das machen. Da wird dann Weizen oder Mais verwendet. Aber wenn man jetzt vom Single Malt hergeht, ist es völlig richtig, 100% gemälzte Gerste, die da verwendet wird. Und in Amerika ist es halt fast immer eine Mischung.
Gut, wir haben kurz über die Rohstoffe gesprochen. Und normalerweise, man spricht dann ja sehr viel bei Whisky immer über das Thema Lagerung. Ohne Lagerung hat man ja keinen Whisky. Aber was oft vergessen wird oder meiner Meinung nach gar nicht so besprochen wird, ist so das Thema der Fermentation. Was passiert da? Also, und da natürlich so das Thema bei der Fermentation, was braucht man? Man braucht Hefe. Und da gibt es ja auch Unterschiede wiederum zwischen amerikanischem Whisky und Scotch, oder?
Ja, da gibt es Unterschiede. Also fangen wir mal davon an, wie es zur Fermentation kommt. Also man nimmt die Getreidesorten, mahlt die, dass das zu so einem kleinen Getreidemehl wird, nicht zu grob, nicht zu fein. Dann wird sehr viel Wasser angesetzt. Dieses Getreidemehl wird dann eingekocht. Im Falle vom amerikanischen Whisky ist das eben, dass man zuerst den Mais nimmt auf einer Temperatur von um die 100 Grad. Dann lasst man den gut kochen. Dann lässt man es etwas abkühlen. Dann folgt der Roggen oder der Weizen, lässt man wieder abkühlen, dann die gemälzte Gerste. Jetzt kommt schon der erste Unterschied, wenn man dann jetzt die Fermentation macht. Ist in Schottland, dass es so zwei Industriehefen gibt, die eingesetzt werden. Die sind einfach optimiert auf sehr hohe Resultate, auf sehr zuverlässige Fermentation, wohingegen Amerika sehr viele eigene Hefestämme verwendet haben. Das kommt halt auch wieder von dieser Tradition, das ist aus dem agrarischen Hinterland, dass dort halt eben Whisky produziert wurde und dass da jede Firma so ihre eigenen Hefestämmen hat. Die meisten sind dann eben halt nach der Prohibition angesetzt worden und seitdem in Verwendung. Das ist jetzt nicht nur, dass das für ein, zwei ist, sondern das ist wirklich für das Großteil der Großproduzenten. Bei den Mikrodestillerien wiederum ist es dann wieder so, dass man wirklich vermehrt auf Industriehefen einsetzt.
Ja, aber auch gerade die Hefe, man spricht noch über Hefe, ja, man braucht die Hefe, um Zucker in Alkohol umzuwandeln und es ist immer sehr, wird jetzt oft als das Werkzeug gesehen, aber was ich jetzt auch immer mehr gelernt habe, sei es ja auch bei Wein oder bei Bier, dass die Hefe ja auch extrem wichtig ist für die Aromenentwicklung und Geschmacksentwicklung dann im fertigen Produkt. Und das wahrscheinlich ja auch, warum denn auch jeder Whisky aus Distillerie, die vielleicht sogar die gleichen Zutaten nimmt, aber dann auch unterschiedlich schmeckt, weil sie unterschiedliche Hefe hat. Kann man das so sagen?
Kann man auf jeden Fall so sagen, weil es ist ja nicht nur der Alkohol, den die Hefe herstellt. Also man spricht dann von den Congenern. Und diese Congener sind bis zu 400 unterschiedliche chemische Verbindungen. Und das Destillieren danach ist ja nun mal das Verfeinern. Das heißt, man versucht, bestimmte Stoffe wegzubekommen oder zu verstärken, was auch immer. Und die Grundbasis ist komplett in der Fermentation, in der Gärung. Sprich, was man da noch nicht an Grundgeschmack drinnen hat, das kriegt man ja nachher nur mal noch vielleicht durch die Fasslagerung hinzu. Und demnach ist es essentiell. Also wenn da schon mal irgendwie schlechtes Getreidematerial verwendet wurde oder anderwertig geschlammt wurde, bakterielle Infektion, dann wird der Whisky auch nach einer langen Lagerung, wird da Fehltöne auf sich weisen. Und solche Fehltöne kann man manchmal auch in Produkten, die es am Markt gibt, sogar noch nachvollziehen, ja.
Ja, und jetzt, ich meine, bei Scotch ist ja dieses Thema der Fasslagerung ein Riesenthema, also sowohl welches Fass benutzt wird, ne, die benutzen ja ganz unterschiedliche alte Sherry oder auch Bourbonfässer, Weinfässer etc. und dann auch die Länge, und da ist ja viel Spiel, was ja auch, ne, die Scotch-Brenner haben. Aber in den USA, sagtest du schon, sind es immer ausgekohlte Eichenfässer. Warum limitieren sie sich da?
Also vielleicht nochmal kurz zu dieser Scotch-Thematik. Also es ist tatsächlich so, dass 95% der schottischen Whiskys in amerikanischen Whiskyfässern reifen. Das liegt daran, dass halt die Amerikaner ihre Whiskyfässer nur einmal verwenden dürfen, eben genau dieses neue ausgekohlte Eichenholzfässer, und demnach auf dem Sekundärmarkt weiterverkauft werden. Das heißt, Tequila-Produzenten, die dann in Añejo oder Reposado-Tequila ausreifen, die sind Bourbonfässern, Rum-Produzenten, kanadische, japanische, schottische, irische Whisky-Produzenten, so viel dazu. Das ist jetzt so einer dieser Kritikpunkte, wo die Leute dann sagen, ja, amerikanischer Whisky ist in dem Sinne etwas monotoner, weil es halt eben nur diese neuen ausgekohlten Eichenholzfässer sind. Man hat sich damals entschieden, das so zu tun und als eigenen Whisky-Stil zu definieren. Das heißt, wenn man wirklich krassen Holzgeschmack haben möchte und krasse Vanilligkeit, Karamelligkeit und dieses, was dieses Eichenholz halt oft mit sich bringt, dann ist der amerikanische Whisky genau das Richtige. Dadurch polarisiert er ja auch, weil halt eben die anderen Whisky-Stile einen anderen Weg gewählt haben. Aber es war damals die Idee, das zu machen, weil es schon manche gemacht haben, und es war eine Konjunkturankurbelung vom damaligen Präsidenten nach der Prohibition und nach der Weltwirtschaftskrise damals. Und das war eigentlich die Hauptmaßnahme.
Wenn man jetzt so eine Flasche sich nimmt, beim Scotch habe ich immer das Gefühl, dass da sehr klar und präsent auch eben die Zeit draufsteht. Also wie lange lag dieser Whisky jetzt im Fass, und dass es sehr stark kommuniziert wird. Und bei Bourbon habe ich das gar nicht so das Gefühl. Liegt das auch dran, weil man eben immer nur dieses eine Fass nimmt und einfach nicht so viel Wert dann darauf legt?
Das Alter ist auch nicht so spektakulär, wenn du schaust, weil es ist immer ein neues, ausgekohltes Eichenholzfass, was häufig in einem sehr heißen Klima oder sehr kontinentalen Klima reift. Dadurch habe ich sehr schnell schon mal eine gewisse Grundreife da, und ich muss aufpassen, dass das Produkt nicht zu holzlastig wird. Weil wenn ich es zu lange drinnen lasse und zu stark das miteinander interagiert, dann habe ich am Ende nur mal noch Holz, und das ist dann adstringierend, bitter, da habe ich keine Lust dazu. Ja. Das heißt, amerikanischer Whisky, wenn wir jetzt von einem Straight Bourbon rausgehen, der muss mindestens 2 Jahre gereift sein, und wenn ich kein Alter raufgebe, dann muss er mindestens 4 Jahre gereift sein. Das heißt, alle Whiskys, die du jetzt gerade ansprichst, wo du bei den Amerikanern kein Alter drauf hast, hast du eben genau diese 4 Jahre Minimum. Und ich würde jetzt sagen, dass ein Produzent erst dann ein Alter rausschreiben lässt, wenn es wirklich signifikant älter ist. Deswegen sieht man vielleicht mal einen 8-Jährigen oder einen 7-Jährigen oder einen 10-Jährigen, 12-Jährigen, sowas in die Richtung. Aber der Hauptgrund, wie gesagt, ist, dass die Reifung halt ganz eigen ist und dass einfach auch wesentlich mehr Interaktion passiert, als wie jetzt in einem Lagerhaus in Schottland, wo ich halt einfach, muss man dazu sagen, Whisky und Fass interagieren bei Wärmetemperaturveränderungen. Das heißt, wenn es konstant kalt ist, dann passiert in diesem Lagerhaus nichts. Und demnach kann halt ein schottischer Whisky wesentlich leichter mal seine 10, 20, 30 Jahre reifen. Und auch der jährliche Verlust in Form von des Angel's Shares, also wo der Whisky in der Luft aufgelöst wird, wo er verdunstet, den habe ich natürlich auch in Amerika wesentlich krasser als wir jetzt in Schottland.
Okay, verstehe. Also das heißt, du würdest auch sagen, das kann, man kann nicht unbedingt, also weil ich würde normalerweise immer ausgehen, je älter, desto besser ein Whisky. Verstehe ich es richtig, bei Bourbon oder bei amerikanischen Whisky ist tatsächlich eher auch das Feingefühl dann des Brenners, der weiß, okay, dieser Whisky ist jetzt, hat sozusagen seine optimale Reifezeit gehabt, und das kann mal länger und das kann mal kürzer sein.
Also es ist, glaube ich, ist für alle Whiskys kann man sagen, dass es je älter, desto besser, dass das nicht so stimmt. Es ist halt so, dass halt alte Whiskys generell mehr gefragt sind, weil sie seltener sind. Also wenn ich sage, ich habe jetzt einen 40-jährigen Whisky, dann sage ich, wow, der ist älter als ich oder so etwas. Ja. Ich stelle immer da das Beispiel eines Bilderrahmens gerne vor. Nehmen wir an, der Whisky ist ein Bild und ich habe einen Bilderrahmen rundherum und dieser Bilderrahmen wird immer größer, je länger dieser Whisky reift. Und wenn ich halt immer, irgendwann sehe ich dann kein Bild mehr. Nehmen wir an, der wächst jedes Jahr ein paar Zentimeter und geht und dadurch habe ich irgendwann keine Sicht mehr aufs Bild. Das heißt, bei sehr lang gereiften Whiskys passiert oft, dass die teilweise recht ähnlich schmecken, ja, weil ich dann keinen Destilleriecharakter mehr habe. Dann spielt es keine Rolle mehr, welche Hefen ich da verwendet habe oder welche Getreidemischung. Das wird alles sehr, sehr ähnlich schmecken. Und das ist so das Grundthema. Wie die Amerikaner da reingehen, es kommt darauf an, welches Produkt ich mache. Ich nehme an, ich habe jetzt ein Produkt, wo ich sage, ich verkaufe da im Jahr meine paar Millionen Kisten, dann wird da nicht nachgeprüft. Da wird einfach geschaut, okay, der ist 4 Jahre alt, wir nehmen diese jetzt mal 200, 300, 400 Fässer und leeren die zusammen. Da geht es gar nicht darum, da geht es einfach darum, dass man schaut, ein stabiles Produkt hinzubekommen, Jahr für Jahr, aber nicht um die eigenen Akzente. Diese speziellen Akzente, die hat man halt eben bei eigenen Abfüllungen, ob das jetzt ein Single Barrel ist, ob das jetzt generell Whiskys sind mit einer Altersangabe, ob das Whiskys sind im hochpreisigen Segment, da hat man das genauso.
Lass uns mal ein bisschen genau über Qualitäten da sprechen. Du hast vorhin schon mal den Begriff Straight angesprochen und jetzt so Single Barrel und sowas. Wie kann ich denn jetzt unterschiedliche Qualitäten von amerikanischen Whiskys feststellen? Worauf kann ich da achten?
Straight ist extrem wichtig, weil erst mit Straight habe ich die Garantie eines Mindestalters, weil Bourbon an sich wäre auch ein Bourbon, wenn ich es nur für ein paar Sekunden in ein neues, ausgekohltes Eichenholzfass gebe. Das Fass ist anschließend gebraucht, also man wird das nie machen, aber theoretisch ist es so. Und ich finde, dass Whisky einfach auch Zeit braucht. Das ist einfach, auch wenn jetzt manche Mikrodestillerien, die einreden, probieren, sagen, ich habe ein kleines Fass und dadurch brauche ich nur halb so lange den Whisky reintun, der schmeckt einfach noch nicht so. Du hast einfach noch nicht diese Abrundung, weil im Fass werden halt viele chemische Komponenten nochmal abgerundet. Ich habe einerseits eine Geschmacksbeigabe der Fassaromen, aber ich habe ganz, ganz wichtig diese Abrundung durch den Austausch mit dem Sauerstoff und das ist essentiell.
Straight ist das Wichtigste. Und das steht auf der Flasche dann noch drauf?
Also wenn es nicht draufsteht, müsste man ein bisschen skeptisch werden, finde ich, weil dann gibt es einen Grund, wieso man es nicht draufschreibt. Straight bedeutet auch keine Zusätze, das ist ganz wichtig. Das heißt, wenn Straight draufsteht, weiß ich, es ist auch kein Farbstoff und dergleichen hinzugefügt. Also viele andere Alkoholproduzenten färben ihre Produkte. Das ist im Falle von Bourbon und von Straight Whisky in Amerika nicht möglich. Es darf nur Wasser hinzugefügt werden, um den Alkoholgehalt ein wenig zu reduzieren. Also das ist wirklich was Essentielles und halt eben dieses Mindestalter. Und die zweiten Grundqualitäten, naja, ich sage jetzt mal, wenn jemand ein Mindestalter auf die Flasche schreibt, dann hat man die Garantie, dass das dann eben 8 oder 10 Jahre alt wurde. Und was ich vorher noch angesprochen habe, es gibt den Fall des Single Barrel. Das bedeutet, ich habe einen Whisky aus einem Einzelfass. Und wenn ich einen Einzelfass-Whisky habe, dann ist auch die Tendenz, dass der Whisky gut sein muss, weil ich kann es ja nicht austarieren. Nehmen wir an, ich habe eine Abfüllung, eine Batch mit, 50 oder 500 Fässern, da habe ich natürlich mehr Optionen, dass das eine oder andere Fass nicht optimal ist. Das ist beim Single Barrel jetzt nicht der Fall. Und wenn man jetzt schon ein bisschen tiefer in der Materie drinnen ist, sage ich jetzt mal, es gibt noch die Kategorie der Barrel-Proof-Whiskys, wo man eben keine Wasserbeigabe dabei hat, sondern einfach der Whisky, wie er aus dem Fass kommt, ohne großartige Filtrierung meistens, abgefüllt wird, das ist dann so der Liebhaber-Whisky. Aber den empfehle ich eher Leuten, die mit dem Whisky trinken schon fortgeschritten sind, weil diese Whiskys haben dann halt auch mal gut und gerne 60% plus Alkohol und da muss man wirklich Lust drauf haben und vor allem auch nicht das allerersten Whisky in einer Verkostungsreihenfolge. Man sollte da schon mit einer normalen anfangen oder ein bisschen die Zunge kalibrieren, aber diese Whiskys sind geschmacklich oft ein Wahnsinn. Also sind, und man kann immer noch im Nachhinein selbst Wasser hinzufügen. Das ist ja das Schöne in dem Fall, der Hersteller erlaubt dir dann zu entscheiden, wie stark du diesen Whisky trinkst. Und wenn man wirklich dieses direkte, ungeschminkte haben möchte, dann ist so ein Cask Strength, Barrel Proof, Bourbon oder Rye Whisky, das ist einfach fantastisch.
Wir reden immer über Prozentwerte von Alkohol. Ne? Und im Englischsprachigen wird ja oft dieses Wort proof so stark auch benutzt. Ist etwas overproof oder so. Und da spricht man ja von dieser 50% Alkoholgrenze. Ne? Und alles drüber ist ja overproof, richtig?
Genau, also wir reden jetzt von American Proof. Es gibt auch British Proof. Das ist ein bisschen komplizierter. Aber bei American Proof ist es einfach. Ich habe einfach den Volumenprozent mal 2. Du hast gerade 50 Volumenprozent angesprochen. Das ist genau diese Grenze, was zum Beispiel ein Bottled in Bond Whisky, das ist auch so ein Spezial-Whisky-Stil in Amerika, ausmacht. Der hat nämlich genau 50%. Und das ist eben 100 Proof. Und alles, was drüber liegt, wird, wenn man als Overproof bezeichnen, alles, was drunter liegt, als Underproof. Das war früher mal eine Grenze, um die Qualität des Whiskys anhand des Alkoholgehalts einzuschätzen. Höherprozentig wurde damals in diese Wild West Zeiten oder der Erstbesiedelung natürlich besser gesehen, weil den konnte man natürlich auch länger trinken, den konnte man mit ein bisschen Wasser strecken und so gleichen. Das heißt, das war eigentlich der Whisky, der gesucht war. Und das ist auch heute noch so, dass diese Overproof Whiskys sehr begehrt sind. Wichtig ist natürlich, wenn man so einen hohen Alkohol hat, dass der Whisky dann auch schon gut reif sein muss. Also es bringt nichts, einen unreifen Whisky, der erst ein paar Jahre im Fass war, dann mit 50-60% Alkohol auszuschenken. Das schmeckt überhaupt nicht.
Also Thomas, was jetzt
geht fast immer zusammen. Also wenn man eine hochwertige Abfüllung hat, dann habe ich einen reifen Whisky, der in einem guten Spot im Lager gelegen ist, weil da macht es ja auch Unterschiede, wo lege ich das Fass hin? Lege ich es im Dachgeschoss? Lege ich es an die Wände? Lege ich es irgendwo hin? Und dass das halt eben eine hohe Qualität hat.
Ich habe jetzt auch selber die Erfahrung gemacht, in letzter Zeit ein bisschen mehr mich schon mal durchprobiert durch das ganze Thema Bourbon und auch da eben Bourbons getrunken, die eben deutlich unter 50% lagen, 44% und eben dann auch welche, die deutlich über 50 waren, 55%. Und das ist wirklich extrem, wie sehr sich alles verdichtet, wenn man über 50% ist. Also es sehr, sehr viel intensiver wird. Man dadurch auch einfach selber, ich merke das, der sonst auch gerne Spirituosen trinkt, aber wirklich, wo man fast ja nur die Zunge benetzen muss und gar nicht viel mehr nehmen sollte, weil es dann natürlich auch zu stark wird. Aber dass es halt wirklich tatsächlich nur ein bisschen reicht, um halt sehr, sehr viel Geschmack zu bekommen. Und das fand ich tatsächlich sehr, sehr spannend.
Also wenn man den Whisky aus dem Fass nimmt, dann hat er eine bestimmte Prozentzahl. Sagen wir mal an, der hat so 60 Volumenprozent. Und dann ist halt die Frage, wenn ich halt kein Wasser beigebe, dann habe ich genau diesen Whisky, so wie der drinnen ist. Oder wenn ich ihn halt auf 40%, das ist das Minimum, was erlaubt ist, wenn ich das auf das runter reduziere, dann habe ich auch einen dementsprechend hohen Wasseranteil. Und dadurch wird der Whisky natürlich zugänglicher. Und ich finde, es ist beides wichtig, dass es beides gibt. Weil, sage ich jetzt einmal so, täglich Brot und Butter, das ist dann natürlich schon eher der Standard-Whisky mit 40% oder 43%. Und dann gibt es halt eben doch die speziellen Abfüllungen, weil eine Destillerie muss sich natürlich auch überlegen, wie positioniert sie sich. Und die wichtigsten Marken sind dann doch immer wieder die, mit denen man natürlich auch den meisten Umsatz macht. Die Liebhaberprodukte sind für Leute wie für uns interessant, aber in zunehmendem Maße auch eben, dass es immer mehr Gäste gibt, immer mehr Kunden, die auch Lust haben, einen amerikanischen Whisky in diesen hohen Qualitäten zu genießen. Und das habe ich ja vorher schon mal erwähnt, dass das einer der großen Probleme war, dass es lange Zeit diese Qualitäten nicht gegeben hat hier bei uns. Ich glaube, jetzt würde ich sagen, vor 20 Jahren hat das ein bisschen angefangen, dass die dann vermehrt hierher importiert wurden. Und mittlerweile hat man da echt eine coole Vielfalt. Und deswegen braucht man es ja auch jetzt sowas wie jetzt dieses Buch, sage ich jetzt mal, das hat es vorher noch nicht gegeben auf Deutsch, dass man einfach dieser Kategorie jetzt auch eine Relevanz zugesteht, die sie auf jeden Fall hat.
Wenn wir über amerikanische Whisky sprechen, was ist denn so für dich ein Lieblings- oder gibt es einen Lieblingswhisky oder Whiskys, die du gerne trinkst und wie trinkst du die am liebsten?
Also zweite Frage kann ich gern beantworten. Erste Frage ist schwierig, weil ich ja für die verschiedenen Spiritosenfirmen ja auch arbeite. Also mein Geschäftsmodell ist natürlich so, also das Whisky-Buch ist komplett unabhängig geschrieben worden. Das heißt, da gab es keine Zuwendungen und der Art, weil ich halt überall kritisch sein wollte in alle Richtungen. Und jetzt ist halt so, wenn du dich auf einen bestimmten Whisky jetzt einlässt und sagst, ich trinke nur das und das, dann wird man vielleicht sagen, ja eh klar, weil der arbeitet für die Firma hin und wieder. Und da würde ich eher mal zurückhaltend sein in die Richtung. Es gibt bei jeder Firma...
Aber vielleicht kannst du sagen, bist du eher Bourbon oder eher Rye?
Auch schwierig, sage ich jetzt mal. Da würde ich gar nicht so die großen Unterschiede machen. Es gibt einfach bei beiden Whisky-Stilen sehr gute, genauso wie es Wheated Bourbons gibt. kann auch die einzelnen Firmen auch durchgehen. Da kann man irgendwie jeder Firma irgendwas was Gutes sehen, wo ich sage, wo sich ein Blick lohnt auf jeden Fall. Wie man trinkt, ist dann die nächste Frage. Also ich bin ja auch Barmann und demnach ist schon entscheidend, ob ich den Whisky jetzt pur trinke oder in Cocktails verarbeite. Ich gebe kein Wasser dem Whisky hinzu, das ist nicht so meine Art. Also entweder trinke ich ihn pur oder ich vermixe ihn. Wasserbeigabe macht für mich den Whisky oft ein bisschen flacher. Oft ist es so, dass ich natürlich neue Gerüche reinbekomme, aber der Whisky an sich, diese Intensität des Geschmacks, ist mir für mich dann weg. Ich bin kein Zigarrenraucher oder ganz, ganz selten, aber amerikanischer Whisky wird sehr viel mit Zigarren auch konsumiert. Ich bin in einem Schweizer Whisky Club, wo wir halt eben nur über Bourbon und Rye, die Ebra heißen die, und da wird das richtig zelebriert. Aber generell der Whisky, ich bin gegen diesen Tumbler, dieses Wasserglas, weil das dem Whisky überhaupt nichts gut tut. Also das ist halt ein bisschen besser als wie jetzt ein Plastikbecher, sage ich jetzt mal. Es ist dieses Glencairn-Glas, also dieses typische, was man vom schottischen Whisky kennt, finde ich, passt wunderbar. Aber genauso andere Gläser, die man für Obstbrand und dergleichen verwendet. Vielleicht mit ein bisschen größeren Kamin als die Gläser vom Obstbrand, aber sonst trinke ich es eigentlich da aus diesen Gläsern, genau.
Okay. Und du sprachst ja, du bist ja Barkeeper, Barman. Was sind denn so ein paar deiner Lieblingscocktails jetzt gerade so für Bourbon und Rye?
Also der große Vorteil von amerikanischem Whisky ist, dass er in extrem vielen Cocktails funktioniert und auch in sehr vielen Klassikern. Da haben wir den großen Unterschied zum schottischen Whisky, was auch daran liegt, dass viele eben dieser Fanatics, sage ich mal, gesagt haben, nee, bloß nicht mixen, das ist des Teufels. Wir haben aber auch den Grund, dass die Barkultur halt einen sehr großen Teil in Amerika entstanden ist. Und ob das jetzt ein Whisky Sour ist oder ein Old Fashioned, ein Manhattan, ein Mint Julep, Whisky Smash und dergleichen, da gibt es zig Rezepte. Grundsätzlich bin ich ein Fan von Boston Sour. Das ist einfach ein Whisky Sour mit, sage ich mal, 6 cl Whisky, 3 cl Zitrone, 2 cl Zucker und ein Eiweiß, der dann auch in einem Glas, in einer Schale serviert wird, ohne Eis. Und da lohnt es sich wirklich, einen High-Octan-Bourbon zu nehmen, also der halt wirklich mehr als die 45% hat, sage ich mal. Da kriegt man echt tolle Resultate raus. Und mein genereller Lieblingscocktail unter die Top 10, die man so hat, sage ich mal, ist der Manhattan. Den bestelle ich in sehr vielen Bars, aber da muss ich auch Vertrauen in die Bar haben, weil bei Manhattan, das ist ein gerührter Drink, da ist es halt enorm wichtig, dass das Eis eine gute Qualität hat, dass der Wermut, der vermixt wird, dass der nicht schon seit einem halben Jahr offen ist. Und eben, dass die Gläser gut kalt sind. Und da ist mit Rye Whisky, habe ich da gute Erfahrungen. Und da würde ich immer gern so einen Rye Whisky auch so, der ein bisschen mehr Kante hat und einen Wermut, der auch dagegen ein Part hat. Der Manhattan ist ein bisschen schwieriger, weil der ist, sage ich jetzt mal, ein Drink, wo ich mehr verhauen kann in die Richtung. Je nach Whisky würde ich damit so 6-7 cl Rye Whisky reingehen, mit 3 cl roten Wermut. Zum Beispiel Antica Formula kann man verwenden, aber gibt es noch viele verschiedene andere und 1-2 Tropfen Angostura Bitters. Das ist ein zeitloser Klassiker, den man jeder Bar bestellen kann. Das funktioniert auf jeden Fall. Und vielleicht noch zum Abschluss eine dritte Idee der Verwendung, das wäre ein Boulevardier. Das ist vor allem die Leute, die auch gerne Negronis trinken. Das ist Campari, roter Wermut und Bourbon. Entweder im Verhältnis 1-1-1 oder halt doppelt so viel Bourbon, wenn man, ja, man hört schon raus, dass ich immer gerne eine größere Portion der Whisky drinnen habe, weil das der Schwerpunkt sein soll. Und das ist auch ein sehr schöner Drink, der diese Bitterkeit mit der Süße des amerikanischen Whiskys und des Wermut wunderbar austariert.
Also ich habe tatsächlich auch gerade vor kurzem mich mit dem Thema Wermut beschäftigt und auch so ein kleines Set gemacht und deswegen jetzt auch im Thema Bourbon jetzt auch so ein paar Cocktails mal gemischt habe mit halt Wermut und Whisky und fand das tatsächlich auch sehr, sehr spannend. Gerade ich habe jetzt auch so ein Pontica, ich weiß nicht, ob du den kennst, der ist ja auch aus Österreich. Pontica Red, ganz toller Wermut auch und der funktioniert auch super mit Whisky zusammen.
Genau, oder was auch ein Drink ist, den du in die Richtung mal ausprobieren könntest, wäre der Vieux Carré. Das ist ein gerührter Drink aus New Orleans, auch schon sehr so ein alter Drink mit 3 cl Rye Whisky, 3 cl Cognac, 3 cl roter Wermut, ein paar Löffel Dom Benedictin, das ist ein französischer Kräuterlikör, und dann 2 Tropfen Peugeot Bitters und Angostura Bitters. Gerührter Drink, serviert wie in Manhattan. Da wiederum würde ich den Rye Whisky nicht zu krass einsetzen, weil der Cognac ja auch noch durchkommen muss. Cognac ist oft filigraner und demnach würde ich da eher einen zurückhaltenden Rocken Whisky nehmen. Aber das wäre vielleicht auch mal ein Thema, das mal auszuprobieren.
Da brauchen wir auf jeden Fall schon mal eine ganz gut sortierte Bar, dann braucht man schon einige Zutaten.
Schon mehr Zutaten, das ist richtig. Aber Campari hat man öfter mal zu Hause, sehr, das stimmt.
Genau. Ja, nee, hört sich sehr, sehr gut an. Eine Sache, die ich vorher noch gar nicht, die ich auch nochmal stellen wollte, weil das ist ja gerade, wir sprachen auch davon, lange Zeit gab es ja eigentlich nur Jim Beam und Jack Daniels in Deutschland, und bei Jack Daniels steht dann ja immer das Thema Tennessee Whisky mit drauf. Und wir haben ja schon ein bisschen über Kentucky auch gesprochen, dass das ja vor allen Dingen auch so das Heimatland des Bourbons ist. Aber es gibt ja nochmal jetzt einen speziellen Unterschied zwischen Whisky, der aus Kentucky und aus Tennessee kommt. Vielleicht kannst du da noch was zu sagen, was die sich und wie die sich unterscheiden.
Bourbon kann generell in den ganzen USA hergestellt werden. Das heißt, es ist nicht auf Kentucky beschränkt, aber es ist schon so, dass die meiste Produktion in Kentucky passiert. Und bei Tennessee war halt der Fall, dass das einer jener Bundesstaaten war, die Prohibition nicht sofort wieder beendet haben. Das heißt, es gab Bundesstaaten, die gesagt haben, nee, bundesstaatlich ist es zwar jetzt wieder erlaubt, 1934 Alkohol zu konsumieren und zu produzieren, aber Tennessee hat das, glaube ich, wenn ich richtig im Kopf habe, erst wieder 1938 gemacht. So, und dann kamen die Nachfahren von Jack Daniels, das war die Familie Motlow, das war sein Enkel oder so, oder Neffe glaube ich, die kamen halt dann wieder zurück. Allerdings mussten sie natürlich sich jetzt zu den Kentucky-Destillerien irgendwie abgrenzen. Und dann haben sie auf ihr Flaschenetikett gesagt, okay, wir sind kein Bourbon, wir sind ein Tennessee-Whisky. Und was macht ein Tennessee Whisky aus? Also mittlerweile ist das auch klassifiziert, das heißt, es ist ein eigener Whisky-Stil. Das bedeutet, der muss zu 100% in Tennessee hergestellt werden. Also wir reden jetzt von Produktion, Destillation, Lagerung und Abfüllung. Und er muss die Auflagen eines Straight Bourbons erfüllen. Das heißt, genau das Gleiche. Aber jetzt kommt es hinzu. Es wird eben vor der Destillation wird ein sogenannter Filtrationsprozess erfolgt. Und dieser Filtrationsprozess passiert durch eine Schicht aus Ahornholzkohle. Ich habe gerade falsch gesagt, vor der Destillation, es passiert direkt nach der Destillation. Man hat eben Ahornbäume, die verbrannt werden, aber so verbrannt, dass daraus Kohle entsteht, und hat dann einen großen Tank. In diesem Tank hat man diese Kohle ganz dicht drinnen und man lässt einen Whisky ganz leicht da reintropfen. Das heißt, der Whisky sickert dann im Laufe mehrerer Tage hindurch, und unten ist er dann, er nimmt etwas von der Kohleschicht an, von Geschmack, aber er ist dadurch auch ein bisschen die Kanten gezogen, er ist dadurch schon smoother. Das heißt, man hat eine Filtration schon vor der Lagerung, und das ist, was den Tennessee Whisky heutzutage ausmacht, das eigener Whisky-Stil. Manche sagen, das ist mir dann zu easy, zu spielerisch und sowas in die Richtung, aber es ist halt etwas, wo man sagt, hey, ich habe jetzt wirklich einen regionalen Whisky-Stil, was jetzt versuchen auch andere Bundesstaaten ein bisschen nachzumachen. Also es gibt jetzt Texas Whisky als eigenes Produkt oder auch Missouri Whisky zum Beispiel. Und das finde ich ist eine ganz tolle Entwicklung, dass man auch sagt, wir überlegen uns als Destillerieszene in den jeweiligen Staaten, wodurch zeichnet sich unsere Destillerieszene aus? Ist es die Regionalität? Ist es ein bestimmtes Produktverfahren? Ist es was auch immer? Und da steht noch einiges bevor, was man sich interessiert anschauen kann. Aktuell ist natürlich Bourbon der mit Abstand wichtigste Whisky-Stil, gefolgt von Tennessee Whisky, gefolgt von Rye. Aber da gibt es natürlich noch viel mehr, wie zum Beispiel auch einen amerikanischen Single Malt. Und so ist gerade die Entwicklung eigentlich eine spannende Geschichte, wobei natürlich jetzt gerade mit den Handelskonflikten zwischen Trump und dem Rest der Welt und mit der Auswirkungen von Corona jetzt eher alles ein bisschen unsicher ist, wie es weitergeht. Aber
die Versteuerung von Bourbon, ja,
genau. Die Achterbahn ist halt wieder ein bisschen nach unten, nach langen Zeiten des Hochs wieder seit den 2000er Jahren, ist ein enormer Zuwachs gewesen. Es sind halt jetzt wieder zwei so Themen, die es gerade ein bisschen schwieriger machen. Und ich versuche halt als im deutschsprachigen Raum Tätiger, der den amerikanischen Whisky versucht, entsprechend in ein gutes Licht zu rücken oder sowas in meiner Meinung nach zusteht, da finde ich, ist das jetzt auch eine wichtige Aufgabe, die ich erfüllen sollte.
Ja. Aber also ich finde, also das, du sagst, diese regionalen Unterschiede und die weiter hinaus zu arbeiten, dass das jetzt auch so ein Trend und großes Thema ist, das finde ich auch sehr interessant, weil es ja ist ja eine Entwicklung, die man in so vielen Genuss- und Lebensmitteln sieht, ne? Diese Regionalität, die immer eine größere Rolle spielt und da natürlich auch eine Ausdifferenzierung und Alleinstellungsmerkmale aufzustellen, dass das ganz wichtig ist. Und gleichzeitig natürlich für uns als Konsumenten, dass es dann interessanter wird, dass man wirklich auch unterschiedliche geschmackliche Dinge kennenlernen kann. Und das spannend, also da werde ich auch mal dranbleiben, mal sehen, wie es in so 10 Jahren sein wird, ne? Ob man dann genauso wie wenn man jetzt bei Scotch über irgendwelchen Highland oder Islay spricht und bestimmte, die meisten, die sich damit auskennen, einen Geschmack, ein Aroma im Kopf haben, ob es sich so weit dann auch ausdifferenzieren wird in 10 Jahren in den USA.
Also in der Spirituosenwelt ist ja da viel auch so, dass es noch nicht so regional gedacht wird. In Irland oder in Schottland wird ja auch nicht irisches oder schottisches Getreide verwendet. Also es kommt viel aus Frankreich und je nachdem halt, wo halt gerade bessere Wachstumsbedingungen sind in die Richtung, ist auch in so einer großen Industrie irgendwann nicht mehr möglich. Aber wenn man jetzt zum Beispiel als neuer Produzent jetzt auf die Bildfläche kommt, dann ist das oft eine Möglichkeit, um sich da abzugrenzen davon. Und je kleiner ich bin, desto wahrscheinlicher ist natürlich, dass ich das kann. Und wir reden in Amerika ja immer von zwei Sachen, von den Großproduzenten, wo auch ein Großteil auch von meinem Buch handelt, weil das ist da, wo man schon viel erzählen kann. Die haben schon eine lange Geschichte und da kann man wirklich viel, viel darüber sprechen. Aber es gibt dann natürlich auch diese Mikrodestillerien, wovon es nach Europa vielleicht, keine Ahnung, 40 erhältlich sind oder so, wenn überhaupt. Und in Amerika aber 1600, ja. Jetzt nach Corona muss man natürlich schauen, wie viel davon noch da sind. Da wird sicher einige zumachen, glaube ich.
Ja, spannend. Also wirklich mal sehen, wie und wohin die Reise weitergeht. Gerade jetzt wahrscheinlich eben, wie du sagst, mit Corona ist das alles noch viel, viel schwieriger vorherzusehen. Aber tatsächlich, ich bin wirklich jetzt mal ein Stück weit auch auf den Geschmack gekommen, weil ich habe tatsächlich auch Bourbon und Rye lange, lange Zeit so ein bisschen links liegen lassen und finde das auf jeden Fall ein interessantes Thema und hoffe auch, dass das einfach auch noch ein bisschen mehr Auswahl auch hier zu kaufen gibt. Ja, das ist ja auch gar nicht so einfach immer, finde ich, gerade eine Bourbon- oder Rye-Auswahl zu bekommen.
Also es ist ein eigener Whisky-Stil, sage ich immer, wo man den auch nicht direkt mit anderen Whiskys vergleichen sollte, weil es halt eben neue ausgekohlte Eichenholzfässer sind. Es ist einfach ein bisschen was anderes. Und es gibt schon halt einige Bars und Spirituosenläden, die sich darauf spezialisiert haben. Also in meinem letzten Arbeitsplatz, also vor dem Corona-Ausbruch im One Trick Pony in Freiburg, wir haben schon unsere 60 amerikanischen Whiskys, sage ich jetzt mal. Also es gibt da schon einige, die sich darauf eben spezialisiert haben. Und dadurch, dass Deutschland ein wichtiger Markt ist für die Produzenten, ist auch so, dass von den bekannten Firmen auch meistens, nicht alle, aber die meisten Produkte auch hierher exportiert werden. Aktuell ist ja so, dass man 25% Strafsteuer zahlt als Importeur. Das ist halt leider so, weil das die Politik zwischen Donald Trump und der Europäischen Union halt gerade ist. Also die irischen und schottischen Whiskys kriegen 25%, wenn es nach Amerika exportiert wird, die andere Richtung halt ebenso. Das hat das alles ein bisschen verlangsamt.
Auf jeden Fall, Thomas, erstmal bis hierhin vielen lieben Dank, dass du uns ein bisschen in die Welt vom amerikanischen Whisky mitgenommen hast und uns ein bisschen da die wichtigsten Dinge erklärt hast. Natürlich bei so einem Thema kann man noch viel, viel länger und tiefer gehen und darüber sprechen. Aber die Leute, die jetzt ein bisschen angefixt sind, denen würde ich halt auch vor allen Dingen dein Buch nochmal empfehlen. Bourbon, ein Bekenntnis zum amerikanischen Whisky. Über 400 Seiten, da kann man wirklich dann ja nochmal alles ganz genau nachlesen und tiefer einsteigen in die Materie.
Es ist auf bourbonbuch.de, hat man dann auch einen netten Überblick, da kann man sich mal durchklicken und hat man ein bisschen Gefühl, wie das Buch aussieht, genau.
Letzter Stichpunkt, Aussehen. Ich finde, das Buch ist auch vom Layout, vom Design, von den Illustrationen sehr, sehr gut gelungen.
Ich bin auch sehr zufrieden.
Super. Dann liebe Grüße nach Österreich.
Danke.
Noch einen schönen Resttag. Auf bald, hoffentlich.
Ciao, danke euch. Ciao.